Zwergschaft. Er hat mich auch schnell gemacht. Er wollte, dass ich zu seiner Freude laufe.
Ja, einen schönen guten Morgen. Woher nimmt er diese Kraft? Woher nehmen wir diese Kraft jetzt in dieser Situation, die Kraft, das Rennen bis zum Ende durchzustehen? Es mag irgendwie befremdlich klingen, über einen Film mit dem Titel Die Stunde des Siegers zu predigen, angesichts der Dinge, die wir gerade eben gehört haben. Ebenso wie die Endszene des Films an den Anfang zu setzen. Aber es ist nicht ähnlich sollte es nicht zumindest so sein bei uns, dass wir unser Rennen, unseren Lauf vom Ende her sehen können und sollen, so wie Paulus es in 1. Korinther 9, 24, 25 beschreibt. Wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Also noch einmal die Frage, wie schaffen wir das? Durch den einen, der bereits den Siegeskranz für uns errungen hat, derjenige, welcher vor uns gelaufen ist und uns bei unserem eigenen Lauf nicht nur anfeuert. Insofern ist das nicht nur ein Film für Sportler, oder für einen netten Abend, für eine nette Abendunterhaltung, obwohl wir diesen abends einmal im Hauskreis geschaut haben und darüber diskutiert haben. Hieraus hat sich dann auch die Absicht entwickelt, einmal eine Predigt darüber zu halten. Ich will und muss Sie und euch, vor allem diejenigen, die den Film nicht kennen, kurz mit hineinnehmen. Der Film handelt unter anderem von dem Schotten Eric Little, den wir gerade eben in der Endszene auch gesehen haben, der 1902 in China geboren wurde. Und als Sohn eines Missionars und auch dort 1945 später gegen Ende des Zweiten Weltkriegs im Kriegsgefangenenlager dann gestorben ist. Von seiner Zeit als Leichtathlet bis zur Olympiateilnahme 1924. Während der Olympiade weigerte er sich als Christ presbyterianischer Konfession. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann, das ist aus dem Jahrbuch bei mir noch gewesen, über die Ergebnisse. Aus Glaubensgründen am Sonntag an einem 100 Meter Vorlauf teilzunehmen. So weit, so gut, aber auch so verständlich. Ich selbst habe als Jugendlicher häufig Wettkämpfe, welche unter anderem auf einem Sonntag lagen, durchgeführt. Warum sich also damit beschäftigen? Das ist doch heute normal, oder? Was für uns also in der heutigen Zeit wie eine persönliche Kuriosität anmutet, bestenfalls vielleicht als einen Anachronismus abgetan würde, hatte damals nach dem Ersten Weltkrieg noch eine breitere gesellschaftliche Relevanz. Nun, aber statt des 100-Meter-Laufs, was man jetzt nicht genau erkennen kann, die Ergebnisse ist etwas schwierig vom Scannen gewesen. Statt des 100-Meter-Laufs startet dieser Schotte nun nicht für den Wettkampf, auf den er sich jahrelang vorbereitet hat. Nein, er startet bei dem 400-Meter-Lauf und gewinnt die Goldmedaille in damaliger Bestzeit. Jemand, der etwas Ahnung vom Sport hat, würde zumindest hier hellhörig. In der heutigen Zeit der achtstelligen Millionentransfers von hochoptimierten und gezüchteten Spitzensportlern, da trainiert keiner für die Fußball-Champions League, um danach vielleicht, weil er auch gut laufen kann, beim American Super Bowl die Footballmeisterschaft zu gewinnen. Zeitlich startet der Film dort, wo Erics Eltern, die Missionare aus China, auf Heimaturlaub sind und er selbst nach und nach sein Talent, seine Gabe zum Laufen entdeckt und entwickelt. Es wird auch immer wieder zu einem zeitlich parallelen Handlungsstrang gewechselt. Es geht dabei um die sportliche Entwicklung und den Werdegang von dem englischen Konkurrenten Harold Abrahams. Cambridge-Student und ebenfalls Kurzstreckenläufer. Wegen seiner jüdischen Wurzeln empfindet dieser jedoch jeden seiner Siege als hart erkämpften Erfolg seiner Selbstbehauptung. Aber durch die Unterschiedlichkeit der Charaktere in diesem Film wird vor allen Dingen ihre jeweilige Lebenseinstellung besonders deutlich. Ja, Kompromiss ist die Sprache des Teufels und die Kartoffelschälerei, genau. Gerade die letzten Sätze halt vom Vater, da geht es um Perfektion, um Staunen anderer, um genau eben keine Kompromisse einzugehen. Was würdet ihr sagen, wovon redet der Vater da? Über welches Thema, was ist das wohl vielleicht? Welchen Eindruck habt ihr da vielleicht? Preußisch. Da war vor allen Dingen die Pflicht mit drin, ja, genau. Ja. Aber andere Leute zum Staunen zu bringen und zur Perfektion, muss ja jetzt nicht im Kartoffelschälen sein. Ich glaube, ich habe so ein bisschen da vor allen Dingen Leidenschaft rausgehört. Also gehe mit der Leidenschaft an die Sache heran. Ganz zum Schluss zumindest, wenn man das so ein bisschen von hinten mal aufzieht. Ja, dass halt hier um, dass er mit leidenschaftlicher Begabung auch mit dort halt die Begabung einbringen soll halt auch. Ja, und er spricht auch von Talent und andere zum Staunen zu bringen, also jetzt auch nicht mit Hintergedanken oder so, sondern vor allen Dingen auch mit allem, was er hat. Können wir die
Das schafft er nie.
Mag das ja nicht. So schnell wirft er das Handtuch nicht.
In der nachfolgenden Szene sagt sein Konkurrent später, er entnervt mich, er läuft wie ein wildes Tier. Also er ist, da sagt der Trainer halt dann, er ist ganz Herz, er ist ganz dabei halt eigentlich auch. Und das ist das, was mich halt auch da bei dem Film immer wieder eigentlich so, ja, so ein Anspruch oder beziehungsweise schon, was ich ganz besonders finde eigentlich jetzt auch an der Person selbst auch. Wir haben eben schon ganz kurz Pflicht gehört als Einwurf, das ist sicherlich auch ein Punkt. Der Vater spricht davon, er hat großes Glück, du hast viele Talente, du kannst stolz auf dich sein. Das klingt doch alles gar nicht so schlecht, wenn man das so hört. Das klingt doch ziemlich ermutigend eigentlich. Ich bin gesegnet, herausgehoben, auch bevorzugt. Es ist deine heilige Pflicht, guten Gebrauch davon zu machen. Das heißt, wir brauchen einen wie dich. Gott braucht dich. Dein Erfolg dient unserer, dient der Guten, dient Gottes Sache, damit ja, Gott geehrt wird vielleicht. Vielleicht finden wir uns da auch immer mal wieder in dem, was wir tun in der Gemeinde, wo wir gebraucht werden. Mit welchen Gedanken machen wir das vielleicht auch? Von der Pflicht haben wir gesprochen, die heilige Pflicht. Es ist so, wenn wir Pflicht hören, dann haben die meisten von uns schon irgendwelche Bilder, schätze ich mal, Gedanken und Bilder beim Hören des Begriffs. Wer jetzt keine, jetzt wenn man jetzt Pflicht hört, wer von euch hat keine Gedanken oder Bilder? Also ich kann mir schon immer wieder was gut dabei vorstellen, auch vor allen Dingen die Älteren unter uns. In meinem früheren Sport, ich habe Eiskunstlauf gemacht, gab es früher noch sogar eine Disziplin mit dem Namen, und die hieß Pflicht. Und genau das war sie halt auch, es war eine Disziplinierung, Training der Konzentration und der Körperbeherrschung. Pflicht, den Begriff, den hört man zwischendurch nochmal, wenn man so manchmal so Wehrpflicht nochmal hört oder Dienstpflicht. Oder Ersatzdienst, aber das hat heutzutage wohl kaum noch eine Bedeutung eigentlich. Holt heute keinen mehr hinter dem Ofen hervor. Aber so Sätze wie, das war meine Pflicht, ich hatte die Verpflichtung oder ich habe mein Wort gegeben, kann im familiären und im Freundesumkreis doch noch starke Emotionen wecken. Oder wir kennen vielleicht die Hoffnung und Wünsche der eigenen Eltern noch von früher, in ihre Fußstapfen zu treten. Zum Beispiel bei der Bäckerei meines Schwiegervaters oder Schwagers und ihren Söhnen oder die Übernahme eines früheren Elternhauses von meinen Eltern oder das Gefühl der Verpflichtung gegenüber der vorangegangenen Generation. Okay, also meine Fähigkeiten und Talente sind also für mich nicht allein. Darf ich nicht für mich behalten, sondern für einen Zweck hinter allem. Man braucht mich. Ohne mich geht es nicht. Was erwartet man nun von mir? Der Vater fragt, wie gut bist du? Wie gut kannst du noch werden? Mach es perfekt. Gehe dabei keine Kompromisse ein. Und lass die Welt staunen. Das heißt also, geh aufs Ganze. Du bist auf einer Mission, auf einer heiligen Mission für Gottes Ehre.
Ein schöner Anblick. Paris, die Olympischen Spiele. Und ich kann nicht alles machen. Ich möchte dich bitten, die Mission allein zu führen. Bis dahin. Tust du das für mich, Jane?
Ja, an der Familienszene eben, als sie nach dem Gottesdienst aus der Kirche kam, da war noch ein Schmunzeln zu hören bezüglich der Einstellung zu Gott, zum absolutistischen Herrscher und dem richtigen und den falschen Weg. Und auch bezüglich der Heiligkeit des Sonntags auch. Das ist sicherlich noch ein dritter Aspekt hier, der in dem Film auch und gerade in dem Spannungsfeld eine Rolle spielt hier bei Eric, die Regelkonformität, das Achten auf Gottes Gebote. Am Sonntag darf man nicht Fußball spielen, oder? Es gibt einen richtigen und einen falschen Weg. Mann, du darfst nicht, das ist eigentlich Schwarz-Weiß-Denken. Ist diese Denkweise nicht inzwischen bei uns schon fremd geworden, auch als Christ? Ein richtiger und ein falscher Weg, richtig und falsch, das ist eigentlich Ansichtssache, oder? Es gibt doch so viele Nuancen, so viele Schattierungen, es gibt kein Schwarz und Weiß. Eigentlich eine antiquierte Sichtweise. Aber gut, jedem seine eigene Meinung. Naja, und mit solchen Eindrücken, mit solchen Botschaften, mit solchen Empfehlungen wird man dann von allen Seiten ins Training, auf den Parcours und ins Leben geschickt.
Jetzt musst du dir vorstellen, du läufst auf heißen Ziegen. Und wenn du die Füße zu lange auf den Boden lässt, werden sie verbrennen, richtig? Auf, leicht, 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 leicht wie eine Feder.
Ja, vielleicht kennt ihr das auch so ein bisschen noch oder inzwischen. Man hat da ein Ziel vor Augen, man trainiert oder man bereitet sich auf etwas vor. Vielleicht eine Projektfertigstellung, ein Vertragsabschluss oder man hat vielleicht ein Haus gekauft. Und plötzlich, da springt der Kollege ab oder der Kunde. Die Enttäuschung, die Firma ist vielleicht insolvent oder man wird krank. Auf dem Weg nach Paris zur Olympiade erfährt Eric Little, dass die 100 Meter Vorläufe sonntags stattfinden. Und was jetzt?
Deine Gedanken sind nicht mehr bei uns, Junge. Dein Kopf ist voll von Rennen und Starts, Medaillen und Laufzeiten, dass du keinen Platz mehr zum Stillstehen hast.
Jamie,
leg
dich doch nicht so furchtbar auf.
Ich lege mich nur auf, Eric, weil ich Angst habe um dich. Ich habe Angst wegen der Folgen, die das alles für dich haben könnte.
Oh, hey. Weißt du nicht, was heute für ein Tag ist?
Doch.
Sag's mir.
Sonntag.
Am Sonntag darf man nicht Fußball spielen, nicht wahr?
Es ist ein furchtbarer Schritt, den Sie da tun, Bill. Ganz Britannien wird auf Sie schauen.
Ja, was jetzt? Werfen wir die Flinte ins Korn und resignieren? Oder stellen wir uns den Realitäten? Oder suchen wir nach weiteren Optionen und geben doch nicht so leicht auf? Aus menschlicher Sicht ist ein Kompromiss doch immer möglich, vor allem wenn es um ein höheres Ziel geht, oder? Und Gott hat mich doch jetzt schon so weit geführt. Ja, das Scheitern ist doch so nah.
Gott weiß, dass ich mein Vaterland liebe.
Na, wie hättet ihr euch wohl entschieden in dieser Situation? Welchen Gedanken könnt ihr etwas abgewinnen bei diesen Dialogen? Alles ganz klar, Sonntag bleibt Sonntag, Gebot bleibt Gebot und ein Versprechen ist kein Versprecher. Aber Gott hat mich doch bis hierher gebracht, hat mich begabt, mich schnell gemacht, damit ich ihn ehre. Das ist doch nur möglich, wenn ich starte. Wie soll die Welt dann jetzt staunen? Wie Gott jetzt noch verherrlicht werden? In diesem Gespräch treffen offensichtlich zwei gegenteilige Intentionen aufeinander, aber auch ebenso viele Ansichten und Motive. Der Appell an den Glauben, welcher Glaube soll das sein? Welche Prioritäten sollen gelten? Zuerst König und Vaterland, dann Gott? Oder doch umgekehrt Gott und dann Vaterland und König? Ohne Opfer ist das und das, was man immer da einsetzen möchte, wertlos. Da kann man verschiedene Begriffe einsetzen. Der Prince of Wales, der das sagte, Little späterer kurzzeitigerer König, hatte recht. Es gibt keinen Wert ohne Opfer. Aber was ist wertvoller, was ist der größte Wert? Die Loyalität dem König und Vaterland gegenüber, die Beziehung von Individuen aufgrund von Konvention und Identität oder doch die lebendige und liebevolle Beziehung Gottes zu seinen Menschen und umgekehrt, die erst dadurch befähigt werden. Die Funktionäre selbst sind sich des Opfers von Little gar nicht richtig bewusst. Der Verzicht nämlich auf das Aus- und Erleben von Gottes Gabe. Der Zweck, nämlich die Vermeidung eines Eklats, heiligt ihre Mittel, die Abstrahierung und die Vereinnahmung von Begriffen. Wenn diese hochgehaltenen Prinzipien und Begriffe wirklich den Wert hätten, der ihnen zugeschrieben wird, warum dann nicht darauf bestehen, so wie der eine Funktionär, der Lord Cotagan? Eric Little jedenfalls lässt sich auf diese Diplomatie nicht ein. Er hat seine Entscheidung schon längst getroffen. Gottes Gebot hat Vorrang. Damit zu leben fällt ihm aber nicht leicht. Wenn ich siege, siege ich für Gott. Das klingt inzwischen irgendwie fahl, irgendwie, ja. Wie kann das sein, wenn der Weg vor mir nun verbaut ist? Gilt das nun nicht mehr? Hat Gott nicht mitbekommen, wie hart ich die letzten Jahre trainiert habe, was ich alles aufgegeben, geopfert habe, welche Beziehungen gelitten haben und alles für ihn? Habe ich ihn falsch verstanden? Wo habe ich mich geirrt? Wo liegt mein Denkfehler? Irgendwie bin ich in der Sackgasse. Worauf kann ich mich jetzt noch verlassen? Ich fühle mich irgendwie ohnmächtig.
der bringt was. Der sollte stolz sein.
Ja, die überraschende Wende. Was denken wohl jetzt die Pro- und Antagonisten oder die Außenstehenden über die ganze Situation? Diejenigen, die hier die Dialoge geführt haben, diejenigen, die dann das kommentieren. Was denkt wohl Little? Ohnmächtig habe ich mich gefühlt, aber ich bin nicht hilflos. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Erleichterung und Auflösung der Spannung, die bis dahin geherrscht hat. Wie kann das sein? Ich darf laufen. Herr, deine Wege sind einfach wunderbar. Ich preise dich dafür. Gottes Gnade, sie reicht, soweit der Himmel ist. Die Funktionäre, welche Gefühle mögen sie umtreiben, mögen sie beherrschen? Schachmatt, haben wir gehört. Gekränkte Egos. Noch einmal gut den Eisberg umschifft, den Eklat vermieden. Haben Sie Gelegenheit zur Selbstreflexion? Teilweise. Ein echter Sportler. Lebt authentisch. Und die Öffentlichkeit? Sie wird oder sie ist polarisiert, die Gesellschaft. Fanatismus. Ein Fundamentalist, der die Ordnung stört. Nein, er ist ein Held. Ein Mann mit Grundsätzen, sagt die Kirche. Grund, stolz zu sein. Was denkt sich wohl Gott? Vielleicht denkt er, du siegst für mich. Ich habe den Sieg längst errungen. Was dich besser macht vor mir, das habe ich längst am Kreuz getan. Der Weg ist verbaut. Meine Wege sind nicht eure Wege. Ich habe mitbekommen, wie sehr du trainiert hast und ich hatte Freude an deiner Gabe und ihrer Entwicklung. Deine Leidenschaft für mich hat mich bewegt. Du hast mich nicht falsch verstanden. Du hast nur nicht meine ganze Antwort abgewartet. Wo du dich geirrt hast, du musst nichts für mich tun, ich lasse mir nichts schenken. Du darfst ganz Kind sein und dich beschenken lassen. Eine Sackgasse ist für mich nie das Problem, solange die Möglichkeit der Umkehr von dir nicht verbaut wird. Ich bin der, der ich sein werde. Das ist für immer mein Name. Du fühlst dich ohnmächtig, aber du bist niemals hilflos. Was mag in der Zeit wohl Eric Little in der Zeit der Spannung gedacht haben? Das habe ich mir auch noch überlegt. Vielleicht die Worte aus Davids Psalm 37. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Oder vielleicht abgewandelte Gedanken aus Engedi. Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich die Hand lege an das Gebot Gottes. Ihr habt eben aus Jakobus 5 die Mahnung zur Geduld gehört. Das Wort, welches hier für Geduld gebraucht wird, meint auch Ausdauer. Also aktiveres Warten, somit das Harren auf den Herrn. Vielleicht so etwas wie bei Jesu klugen Jungfrauen. Vielleicht, wenn es sowas gibt, ein forderndes, ein um jeden Zentimeter ringendes Warten. Insofern existiert bei Little in seiner ganzen Authentizität auch kein Unterschied zwischen dem Rennen für und dem Harren auf dem Herrn. Möchten wir das nicht für uns auch sagen können? Amen.
Ihr seid gekommen, um heute ein Rennen zu sehen, um jemanden siegen zu sehen. Und das war ich zufällig. Aber ich möchte, dass ihr mehr tut, als nur einem Rennen zuzuschauen. Ich möchte, dass ihr teilnehmt daran. Ich möchte den Glauben vergleichen mit dem Lauf meines Mannes. Es ist hart. Es erfordert Konzentration des Willens, seelische Durchhaltekraft. Man erlebt freudige Erregung, wenn der Gewinner am Ziel das Band zerreißt. Besonders, wenn man auf ihn gewettet hat. Aber wie lange dauert das an? Du gehst nach Haus, vielleicht ist dein Essen angebrannt. Vielleicht bist du arbeitslos. Ich habe gut reden, wenn ich sage, glaubt, habt Vertrauen angesichts der Realitäten des Lebens. Ich wünschte, ich könnte euch etwas Greifbares sagen, aber ich kann nur den Weg weisen. Ich habe kein Rezept, wie man das Rennen gewinnen kann. Jeder läuft es auf ihre oder jeder auf seine eigene Weise. kommt dann die Kraft, um das Rennen bis zu Ende durchzustehen? Aus dem Inneren. Jesus hat gesagt, wisset, das Reich Gottes ist in euch. Und so ihr mich von ganzem Herzen sucht, werdet ihr mich finden. Wenn ihr euch der Liebe Christi anvertraut, dann ist das die richtige Art, das Rennen zu laufen. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr gekommen seid. Ja.
So, wir haben jetzt noch eine gemeinsame Zeit des Lobpreis, dass wir einige Lieder miteinander singen und nachher auch noch Raum für Gebet ist.